guten Abend, werte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah, wir müssen reden.
Das scheint mir diese Woche aber nötiger denn je. Und zwar gar nicht über Fernsehen, sondern wir hatten gerade Osterfeiertage und du bist als komplett gebrochener Mann zurückgekommen. Und ich dachte, das ist ja auch ein emotionaler Podcast. Das soll nicht nur um Fernsehen gehen, sondern auch um Gefühle. Und ich dachte, vielleicht willst du kurz erzählen, warum du nur noch ein Schatten deiner selbst bist auf einmal.
Es schien so eine gute Idee, diese Feiertage damit zu verbringen, meiner Mutter ein neues Handy zu bringen. Und es
Einspruch. Es ist ja das klassische Feiertagsding, ne? Dass Söhne oder generell Kinder ihren Eltern das Internet erklären.
Es erscheint mir immer wieder eine gute Idee. Aber es ist die Vorstellung ist immer so toll, dann zu sagen, ach guck mal hier und ich habe dir das schon eingerichtet und deine ganzen Kontakte rübergezogen und das war ganz furchtbar. Ich hasse Android so sehr.
Hier, nimm mal ein Taschentuch. Hier,
das ist sehr hart.
Das ist ein sehr hartes, dieses DDR-Klopapier.
Warum gibt es das? Warum? Wie leben andere Menschen damit? Wie ziehen die um von einem alten Samsung-Handy auf ein neues Motorola? Und ich glaube eigentlich bin ich ganz gut bei sowas. Ich knie mich dann in sowas rein. Ich lasse mich dann auch von so einem blöden Betriebssystem lasse ich mich dann doch nicht ärgern. Ich bringe das zu Ende und lade dann alle möglichen Hilfsprogramme runter und machen Jailbreak und drücke 7-mal auf eine Taste, damit man dann den Entwicklerstatus hat und damit man zulassen kann, dass...
Sowas kannst du?
Ja.
Wobei anscheinend nicht.
Alles ergoogeln. Alles ergoogeln.
Ja.
Das ist das Absurdeste überhaupt. Weißt du, dass man bei Android-Handys in so einen Entwicklerstatus gehen kann, indem man 7-mal auf eine Taste drückt, auf die gleiche 7-mal nacheinander und ab dem 5. Mal kommt tatsächlich so eine Einbindung, sie müssen noch 3-mal klicken, dann haben sie Entwicklerstatus. Und ich so, what?
Naja, aber das ist ja der Klassiker, dass man auf Geräten, die nicht funktionieren, ganz oft den gleichen Knopf drückt. Vielleicht dann kommt das daher?
Es ist ganz,
wie beim Fahrstuhl, wenn der nicht kommt.
Das war furchtbar. Ich habe Stunden damit verbracht. Ich hab's dann geschafft, dass wo ich dachte, ich synchronisiere jetzt die Daten, die Kalenderdaten auf das neue Handy, habe ich die versehentlich vom alten Handy runter synchronisiert. Und meine Mutter hatte da so kleine süße Symbole in den Kalender eingebaut. Die sind dann verschwunden. Ich habe es erfolgreich geschafft.
Das, was deiner Mutter am allerwichtigsten an dem Telefon ist, die bunten Symbole vom Kalender.
Auf dem alten Handy habe ich es erfolgreich geschafft, nur die Symbole wegzusynchronisieren. Die Daten waren noch da. Das war ganz... Gar nicht so.
Hast du es irgendwann geschafft?
Ja, so halb. So gerade, dass ich irgendwie wegfahren konnte, ohne zu denken, das ist jetzt totale Grütze. Aber auch nicht mit so diesem warmen Gefühl, so guck mal, hier ist dein schönes neues Handy.
Ich bin ein guter Sohn.
Ja, vielleicht, das liegt nicht an, wir haben uns darauf geeinigt, es liegt an Android.
An Android.
Ich liebe mein iPhone gar nicht so sehr, aber jetzt denke ich doch.
Ja, wir hätten deiner Mutter ein iPhone besorgen sollen. Ich habe eine wichtige Frage noch, um das abzuschließen.
Wie abzuschließen? Ich dachte, wir fangen jetzt erst an.
Nee, ja klar, sorry. Dann habe ich eine kurze Zwischenfrage.
Warum?
Die kleinen Symbole, sind die wieder da? Weil da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen bei deiner Mutter.
Nein, wenn ich das richtig verstanden habe, macht der Google-Kalender, der da automatisch voreingestellt ist, macht dann, wenn er so Termine erkennt, macht er automatisch Symbole. Wenn du da Zahnarzt eingibst, kommt da ein lustiges Zahnarzt-Symbol.
Was ist ein Zahnarzt-Symbol? Ein Zahn? Schmerzen, ein Totenkopf, eine Spritze.
All of the above.
Mhm.
Aber nur bei so, ich glaube nicht, dass man die da könnte, das müsste ich auch noch ergoogeln. Nee, ich bin weggefahren mit so einem halbguten Gefühl von, erstens hätte man viel schönere Zeit verbringen können, wenn ich nicht von den 24 Stunden, 12 Stunden mit diesem fucking Telefon verbracht hätte. Und dann ist es so halb okay geworden.
Es tut mir leid.
Ja.
Aber vor allem für deine Mutter, weil die Symbole, das ist wirklich traurig. Ich habe so eine Einkaufslisten-App, da kann man jeder Liste, ich habe natürlich nicht nur das muss gekauft werden als Liste, sondern ich habe 10 Listen. Supermarkt, Drogerie, mein Hund, Baumarkt, Apotheke, irgendwas habe ich noch. Und ich habe nicht nur das, sondern ich habe jedem ein Bild zugeordnet, was ich im Internet gegoogelt habe.
Und die würdest du vermissen, wenn die
plötzlich nicht mehr
da wären.
Deswegen sage ich ja, deswegen bin ich
ja.
Nahezu, also verstehe ich deine Mutter sehr, dass jetzt ihr Leben vielleicht ganz viel trauriger ist, weil die Symbole nicht mehr da sind.
Aber auf einem größeren Handy.
Aber dich lasse ich mein Handy nicht. Wenn du machst, dass die schönen Symbole weggehen, dann darfst du nicht an mein Handy. Sorry. So, das hat dich also so gebrochen.
Ja.
Das tut mir leid, frohe Ostern.
Man sagt da, ich bin da übrigens immer verwirrt, weil ja wildfremde Menschen einen jetzt dauernd frohe Ostern. Ich sag dann meistens sowas wie gleichfalls, ich weiß aber gar nicht, ob das nicht falsch ist. Man sagt einfach frohe Ostern zurück, oder? Oder sagt
weiß
man
ich nicht, man sagt ja bei so guten Rutsch auch gleichfalls oder leck mich am Arsch. Ich bin froh, dass das ein klares Ende hat, im Gegensatz zu dieser ganzen gute Rutsch hat ja auch ein Ende, aber frohes Neues hat kein scheinbares Ende.
Ja.
Wenn, also es gibt jetzt noch Menschen, die ich nicht gesehen habe. Ich könnte immer noch im Grunde dem jungen Mann, der hier die Technik macht, wir hatten uns ja eigentlich noch gar nicht gesehen, ne? Im Grunde könnte ich dir frohes Neues wünschen, weil wir uns noch nie frohes Neues, siehst du so. Also es ist hart eigentlich.
Wird er dir dein Handy einrichten?
Ich hoffe, könntest du mein Handy einrichten? Oh nein, auch nicht. Ach, was suche ich denn hier überhaupt?
Ja. So. Gut, aber dann sind wir durch.
Und das,
das
ist,
war ein schöner.
Es ist schön für dich, dass das Podcast von deiner Schulter weg ist.
Ja, geht mir jetzt schon besser.
Dann lege ich noch einen drauf. Ich will noch, dass es dir, dass du quasi jetzt aus dieser unentspannten Situation dir was Schönes machst. Wir haben uns nämlich random Lobhudeleien über Hudeleien überlegt.
Können wir das nochmal? Das machen wir nochmal.
Random Lobhudeleien.
Jetzt einmal ohne abzusetzen.
Du meinst, wir schneiden das später raus,
nein,
so, wie es unsere Art ist.
Ich meine, wir machen das jetzt einmal richtig.
Wir haben uns random Lobhudeleien ausgedacht.
Geht doch.
Ach, bist du ein strenger Liga. weil wir immer so viel meckern, was in meinem Herzen viel Platz hat. Und ich bin damit glücklich. Aber ein Teil von uns dachte auch, schuldet man dem Hörer vielleicht auch mal so ein knackiges ohne Wenn und Aber super finden? Dann haben wir beschlossen, ja, aber nicht so lange. und deswegen kommt jetzt eine tolle Lobhudelei von dir über Better Call Saul, 3.12.8. Ach, mach doch
kann
selber.
Kann ich an dieser Stelle oder soll ich das erst später enthüllen, was das bedeutet, wenn du Sätze sagst wie, wir haben dann beschlossen, dass...
Na, das weiß doch jeder, dass okay. Das bedeutet, dass ich das war.
Oh ja, gut.
Ach, glaubst du, unsere Hörer kennen uns gar nicht?
Auch wieder.
Naja, los.
Ja. Ich möchte ein bisschen für Better Call Saul schwärmen.
Ja, bitte.
Das ist jetzt die dritte Staffel hat jetzt angefangen und auf Netflix und es ist vielleicht auch ein bisschen schwierig da so, also wir haben auch so überlegt, wie redet man jetzt darüber, weil ich glaube,
wir, wir haben überlegt.
Das haben wir überlegt. Du hast gesagt, soll man jetzt über so eine neue Staffel von was... Also,
das vielleicht ist es auch schwierig.
Better Call Saul ist der Spin-off von Breaking Bad, spielt vor Breaking Bad. Es gab schon zwei Staffeln. Das ist jetzt die dritte für alle, die es gar nicht kennen. Man muss nicht Breaking Bad geguckt haben, das ist völlig egal. Aber ja, man kann nicht jetzt mit der dritten Staffel anfangen, sondern man muss, was ich sehr, sehr empfehlen kann, wenn man es noch nicht geguckt hat, also muss man dann jetzt doch mit der ersten anfangen. Es ist auch, es fängt einfach da wieder an, wo die zweite Staffel aufgehört hat. Also erzähle ich jetzt noch, was die Geschichte ist?
Nein, mach nicht. Es ist ja nur ein pures Liebhaben.
Pures Liebhaben. Ich war so ein bisschen, weil wir ja sonst auch gerne sagen, das deutsche Fernsehen unterfordert immer die Leute so. Mhm. Das tut Better Call Saul nicht, was dazu geführt hat, dass ich nach 10 Minuten dachte, Moment, die haben jetzt gar nicht nochmal zusammengefasst, wo wir waren in der Geschichte. Und ich dann wirklich Wikipedia nochmal gelesen habe, was war denn das Ende der zweiten Staffel?
Ja.
Weil ich wirklich nicht mehr genau wusste, was waren denn jetzt eigentlich. Also man wird da nicht irgendwie nochmal an die Hand genommen. Und das finde ich völlig okay. Ich
kann dann lernt dann wieder laufen.
Ich kann dann meine Hausaufgaben auch machen. Mhm. Und es ist wieder so toll. Es ist ungefähr die am langsamsten erzählte Serie der Welt. In der ersten Folge, es gibt so zwei Handlungsstränge. Der eine ist mal mit Jimmy McGill, der irgendwann Better Call, der Saul Goodman wird, der Anwalt, den wir aus Breaking Bad kennen. Und der andere ist Mike Ehrmantraut, den wir auch aus Breaking Bad kennen, so der... was ist der denn eigentlich? Dieser
Grobschlächtige.
Den mag ich sehr, sehr gerne. Und dessen Handlungsstrang ist im Grunde dieser ersten Folge nur, dass der sucht herauszufinden, warum es Leuten gelungen ist, seinem Auto zu folgen. Also der sucht irgendwie so den Tracker an seinem Auto, weswegen Leute ihm folgen konnten. Und irgendwann kommt da drauf, wo der ist und tauscht den aus und wendet den dann gegen die Leute. Das ist jetzt gar nicht so wirklich sehr gespoilert. Was passiert, könnte man, glaube ich, in 2 Minuten erzählen. Das wird aber in ganz großer Ausführlichkeit gezeigt und es ist wie ein Bild, was da gemalt wird, weil ich glaube, es gibt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, es gibt jetzt wirklich nicht einen Grund, das so ausführlich zu zeigen, außer dass es so viel Spaß macht, dem zuzusehen, weil das so schön gefilmt und montiert ist und es ist besonders und ich liebe es wieder sehr und mir ist auch aufgefallen, ich kenne auch, glaube ich, keine andere Serie, wo man so wenig weiß, wo sie hinführt. Also es ist jetzt nicht klar, in dieser Staffel muss er es endlich schaffen, den zu besiegen, das Rätsel zu lösen, den Mord aufzuklären.
Ja, super, sowas ist super.
Man guckt denen eigentlich beim Leben zu. Man weiß so ein bisschen den Endpunkt in der Ferne, weil man die aus Breaking Bad kennt, weiß man, wo die dann in ein paar Jahren sind, aber wie die da hinkommen, weiß man nicht und man weiß auch nicht genau, was sie bis dahin erledigen müssen. Ach, es macht mich sehr glücklich.
Macht dich glücklich schon wieder? Ich mach da schon wieder glücklich. Ich mochte das auch. Ich habe nur die noch nicht die dritte angefangen und habe irre spät erst das geguckt. Das hing ja überall in der Stadt, als das losging. Und alle haben darüber gesprochen. Und man muss. Und ich hatte nicht auf dem Schirm, was das für ein Genre ist. Und dachte, das ist nicht für mich. Breaking Bad habe ich nur 2 Staffeln geschafft. Und habe super spät, ich glaube letztes Jahr, das erst geguckt und war wahnsinnig schnell gefesselt und total in awe. Auch weil der Typ so zauberhaft ist, der quasi dauernd schiefe Dinger dreht, aber ein irre zauberhafter, liebenswerter Mensch mit sehr wohl einem halbwegs gut funktionierenden Gewissen und sogar einem winzigen bisschen Sexappeal ist.
Und das haben die meisten da, und es ist auch, weil du sagst, du wusstest nicht, welches Genre das ist. Ja. Man weiß auch nicht, welches Genre das ist. Das hat was von Comedy, es hat viel mehr Drama noch als Comedy. Aber wie gesagt, man guckt das, weil man einfach Lust hat, diesen Figuren, die so echt sind, die so sympathisch sind oder auf eine faszinierende Art unsympathisch, denen zuzugucken.
Der ist halt so ein rührender Scheiterer. Das kriegt mich eh immer. Darüber reden wir heute immer noch eine andere Serie, die so ein bisschen ähnlich ist. Wenn Leute es nicht so richtig auf die Reihe kriegen und aber nicht richtige Loser sind, sondern halt nur so halb an sich und am Leben scheitern und nicht böse genug sind, um die Welt komplett zu manipulieren, aber auch nicht gut genug sind, um einfach nicht zu manipulieren und dann immer so gefangen sind dazwischen, komm, ich mach was Falsches, ach, eigentlich doch nicht und ach toll, dann habe ich voll Bock, die dritte zu gucken. Ist alles schon am Stück da, ne?
Nee, läuft gerade auch im amerikanischen Fernsehen, also im klassischen Fernsehen, deswegen gibt's nur eine Folge pro Woche. Also,
alles klar.
Was aber auch okay, es ist auch dann manchmal wieder ganz, bei Breaking Bad hat mich das wahnsinnig gemacht, als ich die letzten Staffeln dann auch so quasi live geguckt habe und dann jetzt immer wirklich der Cliffhanger dann nicht bedeutet, oh, schnell die nächste Folge gucken, sondern fuck, eine Woche warten.
Und dieses Warten habe ich nie verstanden. Das Konzept von Warten erschließt. Wer das erfunden hat, ich weiß es nicht. Also bingen kann man es nicht, sagst du.
Doch, natürlich kann man es bingen. Jetzt die neue Staffel noch nicht.
Aber bis dahin kann man ja die ersten 2 bingen.
Das wollte ich sagen.
Alles klar. Gut, dann gucke ich es mir an. Ich habe ich Bock drauf.
Ja.
Jetzt kommen wir zu was wir angefangen haben aus purer Verantwortung ein bisschen.
Ich habe vergessen, worüber wir als nächstes reden.
Tote Mädchen lügen nicht oder 13 Reasons Why.
Das heißt wirklich auf Deutsch Tote Mädchen lügen nicht?
Ja.
Das heißt auf Deutsch Tote Mädchen lügen nicht?
Ja, ich dachte, ich wollte den deutschen Titel erst gar nicht nennen, aber ich komme dauernd
in Situationen. Sarah, das heißt nicht auf Deutsch.
Ja, hör zu, ich hatte eine lustige Situation mit meiner Schwester am Wochenende im Tierpark, wo ich sie fragte, weil sie sowas gerne guckt und meinte, ey, hast du schon 13 Reasons Why gesehen? Und sie so, nee, aber Tote Mädchen lügen nicht, wollte sie jetzt mal anfangen. Und dann merkte ich erst, dass es auf Netflix ja auch nur unter dem deutschen Titel, also auf jeden Fall bei mir, obwohl ich alles auf Englisch gucke, steht es mit einem deutschen Titel da.
Bei mir nicht, aber ich glaube, ich bin auch immer noch versehentlich in Amerika angemeldet.
Ja, aber das Deutsche ist das und dann irgendwie sprachen alle drüber. Wir hatten das Gefühl, dass
Ich muss kurz eine Frage stellen. Tote Mädchen lügen nicht?
Ja. Ich möchte fast am Ende beweisen können, dass tote Mädchen sehr wohl lügen. Ehrlich gesagt.
Möchtest du kurz erzählen, worum es geht?
Also ich möchte kurz noch zu unserer eigenen Rechtfertigung sagen, dass es jetzt nichts ist, wo wir dachten, ui, das könnte was für uns sein, sondern das war irgendwie so groß auf... Ja?
Doch.
Ich habe das Gefühl, dass wir es aus Aktualität geguckt haben. Im Sinne von, da muss man vermutlich mal drüber sprechen, alle anderen sprechen darüber.
Nee, ich hatte auch das Gefühl, weil so Suizid finde ich interessant. Ist ein heikles Thema, kann ich vielleicht gleich auch noch was so sagen. Historisch in Deutschland besonders heikles Thema. Nee, und ich hatte so aus dem Augenwinkel auch so sehr positive Rezensionen gesehen. Ich dachte schon, könnte mir gefallen. Oh. Die Rezensionen in Amerika sind völlig...
Ja, in Amerika, da kommen wir gleich zu. Oh Gott, ich erzähl kurz, worum es geht. 13 Folgen auf Netflix. Im Grunde geht es darum, Hannah Baker, Highschool-Mädchen, hat sich aus bis dahin unbekannten Gründen umgebracht und 6 von ihr besprochene Kassetten mit jeweils 2 Seiten, also insgesamt 12 Kassetten hinterlassen, auf denen sie bespricht, was die Gründe für ihren Selbstmord sind. Es stellt sich dann irgendwie raus, dass pro Kassette ist ein Grund, was im Grunde bedeutet, ein Mensch, der daran schuld ist. Und all diese Leute, die besprochen werden von ihr auf diesen Kassetten, müssen diese Tapes hören. Der Letzte, der dran ist, ist der super freundliche, bisschen nerdige, super niedliche Clay, der eigentlich eine ganz gute Beziehung zu Hannah hatte. Der muss sich das jetzt anhören. Und darum geht's im Grunde. Pro Folge ist eine Kassettenseite ein Mensch, der schuld am Selbstmord von Hannah Baker sein soll. Das ist die Geschichte.
Und wir hören auf diese Weise Hannah Baker aus dem Off auch erzählen im Grunde.
Genau, es wechselt von der Ansicht her immer zwischen der Vergangenheit, damit man nicht immer nur ihre Stimme hört, sondern Hannah auch mal sehen kann. Hannahs Leben noch vor ihrem Selbstmord und der Gegenwart. So.
Und praktischerweise, ist jetzt das super Detail, aber ich weiß gar nicht, ob ich
das... Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Ich habe 5 solcher Sachen aufgeschrieben. Sag mal, das scheiß Pflaster?
Ja. Halt der klassische, also er in der Gegenwart stürzt er mit dem Fahrrad und hat seitdem trägt er so ein Pflaster.
8 Monate lang hat er eine fucking Schürfwunde in der Fresse.
Wodurch man halt, was halt der Trick ist, um zu unterscheiden, wann er in der Gegenwart ist und wann in der Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, ich fand es auch so ein bisschen abgeschmackt, weil das halt in 100 Filmen und Serien genau die Methode ist, das zu unterscheiden. Klassischerweise Frauen bei diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Film heißt, wo es dann auch so 2 Varianten gibt, Sliding Doors oder sowas, wo die Frau jedenfalls in der einen Variante sofort zum Friseur geht, damit man das unterscheiden kann. Aber
warte, es gibt noch mehr aus das Pflaster, oder?
Okay, aber ist das doof? Ist das abgeschmackt oder braucht man es einfach wirklich als Krücke?
Es ist so, dass man es eigentlich braucht, habe ich auch überlegt. Aber was mich nervt als alter Verwundungsexperte, der Typ hat halt, egal wie stark der gestürzt ist, was der hat, ist tatsächlich nur ein Kratzer, eine Beule und ein Kratzer. Erstens weiß jeder weiß, dass man da kein Pflaster drauf macht, weil die Wunde atmen muss. Wahrscheinlich waren die aber zu faul, jedes Mal da eine Wunde zu schminken, weshalb der einfach die ganze Staffel über das Pflaster trägt. Und ich denke die ganze Zeit, das wird sich entzünden, da muss Luft dran. Das ist nicht gut für den Körper. Das nervt mich, aber die arbeiten auch, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, mit noch so ein paar anderen Tricks, zum Beispiel mit Licht. Wobei, du hast ja jetzt, glaube ich, nur 2 davon
geguckt. Ich habe nur 2 geguckt.
Die Vergangenheit ist immer so wie CSI Miami und CSI New York, sind auch unterschiedliche Lichtstimmungen. Die Vergangenheit ist immer goldig, hell, warm. Also von der Lichtstimmung her, das Jetzt ist kalt und sehr grau tatsächlich, vor allem wenn der Wechsel stattfindet, ist das stark. Und die stark geplagte Mutter von Hannah, die natürlich traurig ist, weil ihr Kind sich umgebracht hat, das kapiere ich total, ist aber über die Maßen runtergerockt, geschminkt mit dicker Nase, dicken Augen, strähnige Haare. Und auch da erkennst du immer, wenn die Mutti richtig hässlich ist, dann ist Vergangenheit.
Ich frage mich, ob man es eigentlich wirklich so unterscheidbar machen müsste, weil es gibt ja eine Art, wie man schon unterscheiden kann, ob wir in der Gegenwart sind oder in der Vergangenheit. Hannah lebt oder lebt nicht.
Die ja, aber Hannah spielt ja nicht immer mit.
Aber.
Nicht in jeder, glaube ich, habe alle 13 Folgen gesehen.
Ja, gut.
Ich glaube, es brauchte das. Ich finde, man hätte es geschickter machen können. Oder dann wenigstens ein Gips, so blöd das klingt. Irgendwas, wo man denkt, das, da hat man dann, also nicht ein Pflaster auf einer Schürfwunde, auf einem Schnitt.
Warum gab es überhaupt diese Verfolgungsjagd? Also der Clay hört diese Kassette und die da erzählt Hannah, wo er dann an irgendwelche Orte auch hinfahren muss und dann fährt er mit seinem Fahrrad da durch die Gegend und dann sieht er, dass ihm ein Auto folgt. Und dann startet sofort so eine absurde Verfolgungsjagd. Warum fährt er weg und da drauf stürzt? Ist auch egal.
Teilweise war ich wirklich zwischendurch so ein bisschen abgelenkt, weil ich schnell merkte, dass mir das zu highschoolig ist alles. Wie viele Folgen hast du geguckt?
2.
Ja, erzähl mal deinen Eindruck und dann erzähle ich dir, was im Rest passiert.
Ich war sehr genervt und gelangweilt und ich fand, dass das genauso war, wie wir es sonst deutschen Serien vorwerfen. Es wird alles erklärt. Sie hinterlässt halt diese Kassetten, also was wirklich Kassetten sind.
Ja.
Das heißt, er braucht relativ schnell, dramaturgiemäßig braucht er eine Möglichkeit, Kassetten zu hören. Und sitzt dann bei einem Kumpel im Auto, der da auch so ein Walkman hat.
Mhm.
Und ich hätte das jetzt völlig okay gefunden, dieser Typ ist offensichtlich, das wird bestimmt später noch erklärt, der hat irgendwie auch eine Bedeutung, ich weiß nicht, wer der ist.
Ja.
Aber der ist offensichtlich irgend so jemand, der gerne Sachen von Kassette hört. Ich hätte das ganz okay gefunden, dass der einfach einen Walkman da hat. Aber stattdessen erklärt er dann irgendwie, warum und das Kassetten viel cooler sind und dieses Analoge. Und es wird ganz bieder konventionell erzählt. Hannah spricht in einer Weise, dass ich sie sofort nicht ausstehen kann.
Mhm.
Das musst du mir sagen, ob das gewollt ist. Ich finde es nicht hilfreich.
Nee, ich fürchte nicht.
Weil diese Art, wie sie spricht und dieses Klugscheißerische, dieses Vorwurfsvolle, diese ganze Haltung, sie erzählt jetzt den Leuten, warum die schuld sind daran, dass sie sich umgebracht hat.
Ja.
Und dann mit also das eine, das hatte ich mir aufgeschrieben, dass sie dann, ich glaube, am Anfang von Folge 2 dann zu dem Sprecher sagt, also sie erzählt das dann ja den Leuten, die sich diese Kassette anhören müssen. Dann so, what? Feeling paranoid? On edge? Yeah, high school duster to a person. Und das ist alles aus so einer Klugscheißer-Perspektive. Es ist, die Figuren, die vorkommen, erschienen mir alle wahnsinnig klischeehaft.
Ja.
Highschool-Figuren.
Die machen ganz großes Amerika-Highschool-Kino. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Alles von Prom-Dancen und Basketballspielen, zu denen man gehen muss. Und Hauspartys mit roten Plastikcups. Und an Halloween werden Bäume mit Klopapier beworfen. Es ist einfach jedes einzelne Highschool-Klischee drin.
Es ist aber auch nicht auf eine, vielleicht sind ja Highschool so, aber es ist ja auch nicht auf irgendeine Art jetzt neu
Nee, es ist der Klassiker mit Jocks und Bullies und Nerds und die Cheerleader und die Fußballtypen sind die super erfolgreichen Gemeinen und die Mädchen, die gerne Kassette hören, sind die Idioten und die mit den Tattoos sind die Nerds und die Guten und der Schwule traut sich nicht. Also so alles. Also das ist der einzige Punkt, wo ich manchmal denke, vielleicht sind wir eben auch zu alt, vielleicht ist es nicht unser Genre, vielleicht ist das für Highschool-Leute
das, und das,
die
ich, kriegt das,
das
ich
ganz
schon.
Doll. Aber auch die haben doch schon bessere Highschool-Serien, selbst sowas wie Willkommen im Leben damals war ja auch so ein Highschool-Ding, selbst das kann man noch cooler machen als den Klassiker, aber vielleicht ging es darum, ganz viele Menschen zu erreichen, worauf ich gleich zurückkomme, unfassbar gefährlich finde in dem Zusammenhang. Ich glaube, die wollten viele Leute erreichen.
Das ist ja jetzt erstmal nicht verwerflich, aber also ja, mich, also bei ja, das kann schon sein, dass das für eine andere Altersgruppe ist. Mein Problem war dann wirklich, fand's zu bieder. Ich habe Hannah sofort nicht gemacht und auch Clay nicht, nee. Obwohl der als Figur natürlich so gemacht ist, so dieser zarte, blasse Junge, der nicht richtig dazugehört, der so daneben steht. Natürlich ist das die Identifikationsfigur und ich glaube nicht, dass das jetzt nur eine Altersfrage ist, aber auch der hat mich genervt.
Ja, die nerven leider alle. Was ich auch warte mal, eine Sache noch, die mich schon am Anfang irre gemacht hat und ich frage mich, ob dich das auch genervt hat. Der Typ hat jetzt also, kriegt über Nacht 6 Kassetten, ja? Mhm. Was sind das, 9 Stunden, die man sich anhören müsste?
Ja.
45 Minuten, sowas. All das wird ja als ein riesiger Cliffhanger, was mich auch nervt. Ich hasse das, wenn Serien mit meinen Gefühlen spielen, weißt du, wenn die einfach vermitteln, du erfährst jetzt noch nicht, was los ist und du wirst die ganzen nächsten Folgen nicht erfahren,
aber
was los ist.
Das ist natürlich das Prinzip dieser ganzen Erzählstruktur.
Das weiß ich, aber Das kann man gut machen und das kann man so machen, dass es einen nervt.
Ja.
Und es wird eben trotzdem so erklärt, dass man diese 6 Kassetten hören muss, um zu wissen, was passiert. Und der Logiker in mir, sorry, denkt Clay, setz dich eine Nacht ins Bett, hör die durch und du weißt das Ergebnis. Dass das für die Serie keinen Sinn macht, verstehe ich. Aber auch dann muss man den Cliffhanger, weil der fährt, Clay fährt dennoch dauernd panisch zu den Leuten, über denen auf den Tapes gesprochen wird und versucht, die auszufragen über die Tapes. Und ich will den immer schütteln und sagen, hör dir den Scheiß doch an. Du hast alle 6 Kassetten da, das ist in einer Nacht durchgehört. Stattdessen gondelt der gefühlte Monate, ich glaube, es sind eigentlich nur Wochen, durch Amerika und fragt sich immer, was da wohl drauf ist. Als würde das immer nur freigeschaltet werden, wenn jemand anders das will.
Es hat mich übrigens mit diesem, wie er mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, ein ganz bisschen an die 3 Fragezeichen erinnert. Das ist so diese Art, jetzt so ein Geheimnis aufzuklären. Das,
ja.
Ja. Weiß auch nicht, ob das eine gute Assoziation im Jahr 2017
bei einer Serie ist. Also ich würde ab jetzt sagen, würde ich vielleicht ein bisschen spoilern, aber eigentlich nicht schlimm, denn eins muss ich dir sagen, es gibt nichts zu spoilern.
Lass mich raten, sie bringt sich am Ende um.
Das will ich jetzt noch nicht verraten, ob das passiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht da.
Sag mir mal Folgendes, ich habe irgendwo in der Kritik gesehen, dass jemand ganz geschockt war, weil es vor einer Folge, ich weiß nicht, ob es die 13. ist, gibt es am Anfang diese Warnung von Netflix? Bitte schauen Sie diese Folge, also seien Sie gewarnt, weil es passieren schlimme, dramatische...
Es kann sein, dass ich mich gleich in Rage, dass gleich komplett explodiere. Ich will eine winzige Vorgeschichte noch erzählen. Auf Twitter habe ich zwischendurch gesagt, Hannah Baker, du langweilst mich. Woraufhin entrüstete Fans der Serie schrieben, hey, du musst erstmal abwarten, ab Folge 9 wird's richtig spannend. Wo man so denkt, ey, so funktioniert Fernsehen nicht. Ich kann nicht bis Folge 9 warten. Wenn eine Serie nach 3 Folgen einen nicht kriegt, ist sie nicht notgedrungen schlecht. Aber für mich als Person war's das. Du musst bis Folge 3 jemanden kriegen. Ich warte nicht fucking hell bis Folge 9, um mich kriegen zu lassen. Dennoch habe ich durchgeguckt, auch weil's so ein bisschen an mir vorbeigepullert ist. Das passte mir irgendwie gut in die Woche, das immer zu gucken. Und war dann doch gespannt auf Folge 9 bis 13, wo original sich nicht viel ändert, außer dass ab Folge 9 tatsächlich so Parental Advices, ich weiß nicht, wie das heißt, am Anfang kommen, die komplett spoilern. Bevor die Serie anfängt, steht da, jetzt haltet euch die Ohren zu, falls ihr es noch wissen wollt, Achtung, Bilder von Gewalt und Vergewaltigung werden gezeigt. Für Leute, die ein bisschen schwach auf dem Herzen sind, ausschalten. Das liest du, bevor die tatsächliche Vergewaltigung kommt, die übrigens nicht besonders hart, vielleicht für Teenager, also ich meine, Vergewaltigung fetzt nie, aber das ist, ich habe bedeutend schlimmere Sachen in Serien ohne Advice vorher gesehen. Und das ist ein Moment, wo ich denke, wirklich Netflix in The Walking Dead werden Kindern ins Gesicht geschossen und dann sagt vorher keiner Bescheid. Das ist mein liebstes Beispiel, weil mich das so beeindruckt hat. Weil damit wird tatsächlich vorweggenommen, es wird gespoilert von Netflix.
Darf ich einen kurzen Exkurs machen? Ja. Ich glaube, es war bei Breaking Bad, was ich mir irgendwann auf vielleicht nicht ganz legal zugänglichen Weisen, also wo jemand das quasi mitgeschnitten hat im amerikanischen Fernsehen.
Und dir vor die Tür gelegt hat, du wusstest aber nicht, wer es war.
Genau, genau. Und da gab es dann irgendwann, und ich glaube Breaking Bad ist so normalerweise, die haben ja dann auch mal die Einblendungen am Anfang nach der Werbepause, frei ab 12 oder, mhm, oder sowas. Und da gab es dann irgendwann eine Folge, wo dann nach einer Werbepause plötzlich Einblendung war, frei ab 16. Oder ab 18. Also ohne diese Erklärung, die du gerade hattest, aber dass man so, okay, Moment, irgendwas wird jetzt gleich passieren. Ich fand das sehr aufregend.
Das ist auch aufregend, aber du musst ja jetzt nicht in dem Ding schon erklären, nein, was genau zu sehen ist, weil das war bis dahin tatsächlich noch nicht klar. Ja. Es war auch nicht groß aufregend. Ich fasse mal kurz zusammen.
Hörst du jetzt mal auf, hier so Vergewaltigung so wegzumoderieren?
Ich will es auch tatsächlich nicht wegmoderieren. Im Grunde sind die ganzen 13 Folgen lang, kommt, und das ist ärgerlich, weil das nach der dritten, vierten Folge das Prinzip klar ist und einen nicht mehr kriegt, immer ein neuer Teenager dazu, oder der ist schon da, aber der Fokus wird dann pro Folge auf den gelegt, weil dessen Kassette ist das jetzt, der ist jetzt schuld an Hannahs Tod.
Ja.
Und das ist auch wichtig, den Unterschied zu sehen. Natürlich heißt das Ding 13 Reasons Why, und da ist ein großer Unterschied zwischen ein Grund, warum sich jemand umbringt, mhm, und die Schuld, dass, mhm, sich jemand umbringt. Mhm. Aber bis dahin wird also in jeder Folge ein neuer Teenager vorgestellt, der sich in irgendeiner Form mal mehr, tatsächlich mehr, Stichwort Vergewaltigung, aber eben auch mal bedeutend weniger an dem Unglück von Hannah Baker irgendwie beteiligt ist. Diese Menschen werden vorgestellt. Man denkt jedes Mal, oh Gott, derjenige ist es jetzt aber. Derjenige hat ihr 8 Beine abgeschnitten, ihr ungeborenes Baby zerstückelt und ihre Mutter auch noch vergewaltigt. Naja, man sucht immer nach Gründen für einen Selbstmord.
Als ob die Highschool an sich nicht genug Grund wäre. Das sieht man nun wirklich ab der ersten Minute.
Ja, aber auch das ist mir zu klischeehaft.
Ja, ja.
Und dann am Ende der Folge merkt man immer, ah, okay, der war irgendwie doof, aber so richtig ein Grund für einen Selbstmord ist es in meiner Welt jetzt erstmal nicht. Davon abgesehen, so richtig Gründe hat ja jeder für sich selber. Und nach der dritten Folge weißt du, wer immer in der vierten Folge kommt, wird irgendwas Doofes gemacht haben, aber der ist es noch nicht. Sprich, du denkst, du kannst im Grunde 6 Folgen vorspulen, was man übrigens wirklich könnte, ohne etwas zu verpassen. Du könntest in Folge 9 nochmal einsteigen. Und am Ende passiert auch nichts. Es wird natürlich, findet eine Vergewaltigung statt. Und dann war's das. Und dann merkte ich erst am Ende, gibt's so ein ganz, so eine komische Form von Finale, wo Clay mit dem Vertrauenslehrer diskutiert darüber, dass alle, und das ist, glaube ich, die Moral der Geschichte, dass alle schuld sind, dass man besser aufeinander aufpassen muss. Und das finde ich grundsätzlich wirklich gut. Und die Amerikaner brauchen das, glaube ich, auch wegen diesen ganzen Highschool-Massakern und so, dass dieses, die Grundaussage, passt mehr aufeinander auf, passt auf eure Gefühle auf, seid nicht unnötig böse zu anderen, die finde ich vollkommen richtig, das stimmt. Aber du darfst Menschen nicht für den Selbstmord von anderen verantwortlich machen. Und diese Menschen, die da gezeigt werden, waren es auch nicht. Mhm. Waren es wirklich nicht. Und dann gibt's eben so eine Diskussion zwischen Clay, der eben findet, wir sind alle schuld an Hannahs Tod, und der Vertrauenslehrer, der vollkommen zu Recht sagt, nee, man ist nicht schuld daran, wenn jemand sich umbringt. Mhm. Aber in der Geschichte wird das meiner Meinung nach so dargestellt, dass Clay der ist, der Recht hat, und der Vertrauenslehrer ein Arsch ist. Es ist aber andersrum. Und es gibt wirklich so ein paar Momente, wo das Thema Schuld mit den Worten Schuld benannt wird. Mhm. Man versucht zwischendurch zu triggern, als Clay noch nicht alles gehört hat, fragt er seinen Freund, sag mal ganz ehrlich, bin ich schuld an ihrem Tod? Der steht ja eigentlich wahnsinnig nah, die waren auch verknallt. Und der Freund sagt, ja. Und dann dachte ich, fuck, was macht der denn noch? Und weißt du, Achtung, kleiner Spoiler, was das Einzige ist, was Clay sich zu Schulden hat kommen lassen.
Ja.
Die beiden knutschen auf einer Party. Sie wird zwischendurch von schlechten Gefühlen übermannt, beendet das. Er sagt, oh Gott, sorry, habe ich irgendwas gemacht? Sie so, nein, geh. Er sagt, ungelogen, 5-mal, kann ich irgendwas machen? Es tut mir leid, ich wollte, wenn es dir zu krass war. Sie so, nein, geh, ich will, dass du gehst. Er macht trotzdem, da wäre ich schon gegangen übrigens, noch 3-mal sagt er, bitte, lass mich jetzt nicht gehen, wenn ich irgendwas machen kann. Sie sagt, nein, geh, und dann geht er. Und das ist, was er falsch gemacht hat. Sie wirft ihm vor, dass er gegangen ist, nachdem er 5-mal gesagt hat, weil man muss ja irgendwann auch das Mädchen respektieren und sagen, wenn die wirklich will, dass ich gehe.
Hm. Hm.
Das ist der Grund, warum Clay schuld ist. Und ganz am Ende, ich führe es zu Ende, keine Sorge, ist auch der Vertrauenslehrer. Sie gibt dem Vertrauenslehrer die Schuld dafür, gleiche Situation. Sie sitzt in seinem Büro und eröffnet ihm, was tatsächlich ein bisschen rührend ist, dass sie nicht mehr leben will. Und er macht alles richtig. Er sagt, bleib sitzen, rede mit mir darüber, was können wir machen, und nimmt sich ihrer sehr an. Und sie ist dann relativ bockig und sagt, nein, ich will jetzt gehen. Und er unternimmt 3-4 Versuche und sagt, bitte geh jetzt nicht. Versucht sie sehr gut psychologisch da zu behalten, mit ihr darüber zu reden. 3-4 Mal, dann geht sie und wartet draußen vor der Tür, dass er ihr nachkommen soll. Und das macht er nicht. Und das ist der Grund, warum der Vertrauenslehrer schuld an ihrem Tod ist. Und da wurde ich echt wütend, weil das geht nicht klar, das geht nicht klar. Und generell, ich will nicht sagen, dass Leute, die sich umbringen, psychisch krank sind, wobei das, glaube ich, so ist und das ist ja auch gar nichts Schlimmes. So. Aber Menschen sind nie, nie, ich habe die ganze Woche überlegt nach irgendwas, was mich überzeugen würde, warum ein anderer Mensch schuld an dem Selbstmord von einem Menschen sein könnte. Und mir fällt keiner ein.
Ich glaube ja, dass, also das, deswegen war ich gespannt drauf, weil dieses Thema Suizid ist so ein heikles und es ist halt auch so schwer, das nicht in einer Weise darzustellen, dass es Leute animiert. Also auch gut, deswegen komme ich gleich noch auf das historische deutsche Beispiel.
Ach, das Werther-Effekt-Ding, ne?
Genau, aber ich habe auch gedacht, 13 Reasons Why klingt halt auch so, das suggeriert natürlich auch, gut, man kann es jetzt dem Titel nicht vorwerfen, aber es suggeriert natürlich schon, es gibt Gründe dafür, warum Menschen sich das Leben nehmen sollen.
Aber da ist der Unterschied. Natürlich gibt es Gründe. Wenn jemand sich umbringt, hat, gibt es Gründe. Er ist traurig deswegen, aber da ist eben ein Unterschied zwischen Gründe und Schuld. Ja. Und sie vergibt proaktiv Schuld. Es wird Schuld vergeben. Und du darfst, und ich, das ist im Grunde auch von Hannah Baker, die natürlich jetzt nur eine fiktive Figur ist, wirklich unverantwortlich, sich das Leben zu nehmen und 6 oder 13 oder wie viel sind Leute zu hinterlassen mit der Ansage, wegen dir habe ich mich umgebracht. Das kannst du nicht machen, das belastet Menschen für den Rest ihres Lebens. Es gibt kaum was Schlimmeres, als das zu machen, ohne dass die sich verteidigen können. Und egal, wie unfair die zu ihr waren, der Grund, sich umzubringen, liegt in ihr selber. Und man hätte natürlich vielleicht besser aufpassen können, aber wenn du, und das vermittelt sie auch nicht in der Serie, das Gefühl, selbstmordgefährdet bist und das andere nicht merken, kannst du ihnen das nicht vorwerfen.
Also das,
ich fand es richtig gefährlich.
Also das deutsche Beispiel ist, dass das ZDF hat in den, jetzt habe ich das Jahr nicht noch nachgeguckt, ich glaube Ende der 70er Jahre, Tod eines Schülers gemacht. Das war eine 6-teilige Serie, die auch, wo man auch, naja, der Titel verrät schon, dass sich der Schüler das Leben nimmt und die dann aus verschiedenen Perspektiven erzählt, was da schiefgelaufen sind, im Grunde auch die Gründe, was dazu führte. Mhm. Das war eine sehr gute Serie, die war auch mit den besten Absichten, die hatte tatsächlich messbar zur Folge, dass sich hinterher mehr Leute das Leben genommen haben. Und es gab sogar, es ließ sich sogar nachweisen später bei einer Wiederholung der Serie, dass das nochmal wieder einen Anstieg gab, vor allem in ähnlichen Altersgruppen oder sowas, dass das in einer Weise so überzeugend erzählt war.
Als Inspiration oder weiß man
das? Ja, aber ja, also so funktioniert leider oft auch Berichterstattung über Suizid, auch die... die ja oft mit besten Absichten, auch diese Serie hatte wirklich die besten, die hatte in keiner Weise die Absicht, Leute dazu zu animieren, sich das Leben zu nehmen. Sie hat aber das in einer Weise so einfühlend erzählt, dass man so nachvollziehen konnte, was da schiefgelaufen ist, dass Leute, die womöglich irgendwie in einer ähnlichen Situation waren, psychisch dafür anfällig, was auch immer, dass die sich das Leben genommen haben. Und deswegen, fand ich es jetzt besonders spannend, wie geht man damit um, mit diesem Dilemma? Aber so wie du es erzählst, ist es dann auch nicht...
Nee, ich habe so ein bisschen Angst, das zu sagen, weil jeder Mensch, der sich umbringt, dessen Gründe zählen, so doof es klingt. Es steht mir von außen nicht zu, sagen, das ist jetzt wirklich kein Grund.
Aber es wäre gut, wenn man zumindest keine Fernsehserie macht, die Leute jetzt noch
nee, dazu animieren. Nee, ich finde, es animiert noch nicht mal, denn, und das ist das Komische, deswegen habe ich es eben gesagt, diese Hannah Baker... ich will es wirklich mit Vorbehalt sagen, aber erscheint einem wirklich als ein tendenziell eher bockiges Mädchen. Mhm. Eins, was man schütteln will und da wirklich sagen will, das ist kein Grund, das zählt aber nicht, reiß dich zusammen. Das geht natürlich wirklich nicht, weil Leute, wenn du so kaputt...
Aber das würdest du auch immer. Also das ist immer
Leute schütteln? Achso, ich will dauernd Leute schütteln, ja.
Aber auch Leute, ich meine jetzt Leute, die sich das Leben nehmen wollen.
Ja.
Also das hast du ja immer, dass du sagst, das ist kein Grund, das kannst du nicht machen, du willst dich
schütteln. Genau, aber sie hat eben dann auch noch sowas bockig und auch sowas aus dem Tod noch Schnippisches, durch wie auch diese Zitate, die du gesagt hast, immer dieses, yeah, so what? Ich finde es grundsätzlich richtig, natürlich darüber zu berichten. Ich finde es aber ganz falsch gemacht. Also von der moralischen Aussage am Ende, die wirklich gefährlich und falsch ist, auch wie das dargestellt ist, man kriegt nicht so richtig, man neigt dazu, nicht mitzufühlen mit Hannah Baker. Hm. Und das hätte ich schon schön gefunden, und das tut man einfach nicht, weil die auch viele Sachen falsch macht. Auch da kannst du einem Menschen nicht sagen, da muss man sich wehren. Es gibt aber so 3-4 Momente, wo sie tatsächlich einfach bockig aus einer Situation verschwindet oder sich nicht wehrt oder nicht selber schuld dran ist. Aber wo man so denkt, Menno, das steht mir jetzt irgendwie natürlich nicht zu, das zu beurteilen, aber da fehlt jegliches Feingefühl für auch depressive Menschen und psychisch kranke Menschen, dass das eben auch das eigentliche Problem ist bei Selbstmord, wird komplett da ignoriert, komplett ignoriert. Schuld sind die Menschen, Schuld ist die Highschool, Schuld ist das Mobbing. Dass das aber eben nur, dass die Krankheit im Kopf ja daraus besteht, diese Eindrücke, die reinkommen, so zu verwerten, dass man sich umbringen will, das ist ja das Problem. Denn wir alle haben Probleme mit uns, finden uns scheiße, haben Traumatisches erlebt, oder viele von uns, und bringen sich nicht um. Das ist ja eben der springende Kopf, was macht das Gehirn mit dieser Information? Das ist, glaube ich, auch Teil der Krankheit. Das wird überhaupt nicht dargestellt, sondern immer sind nur die blöden Basketballspieler und die Cheerleader schuld. Und
ist aber
die sind auch doof. So. Die sind auch doof. So. Aber irgendwie, du hast recht, ich weiß nicht, es gibt ja auch The Virgin Suicides oder so. Es gibt auch tolle Sachen über Selbstmord. Das ist so dumm und klischeehaft, wie es nur geht. Und das ist schade, weil es echt eine Riesenchance gewesen wäre.
Wir haben jetzt, ich fürchte, wir haben zu lange jetzt darüber geredet.
Nö, finde ich nicht, weil mich hat noch nie eine Fernsehserie richtig menschlich geärgert, sodass ich denke, man muss den Leuten eigentlich, jedem, der es guckt, sagen, da muss vorher ein Advice hin, der steht, das stimmt nicht. Menschen sind nicht schuld an Selbstmorden, nicht die anderen, selbst die ganz schlimm nicht. Ich finde es richtig gefährlich, vor allem, weil es sich an Teenager richtet. Und viele Leute haben auf Twitter reagiert und die fanden das, wollten gern, dass wir darüber reden. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben alles richtig gemacht.
Gut, dann
ich muss mich kurz ein bisschen beruhigen.
Wir reden jetzt über was Schönes.
Ich will dir eine Kassette besprechen. Ich muss eins noch sagen, als ich auf Twitter geschrieben habe, Hannah Baker, du langweilst mich, habe ich tatsächlich eine Antwort von jemand geschrieben bekommen, die geschrieben hat, und du bist der 14. Grund. Ja, und ich dachte, du hast es genau nicht begriffen. Ich kann all meine Mittelfinger in Hannah Bakers Gesicht machen. Wenn sie sich deswegen umbringt, bin ich trotzdem nicht schuld. Dann bin ich ein beschissener Mensch, aber ich bin nicht schuld. So. Komm, wir kommen zu Kuchen, bevor ich muss wirklich meine Jacke kurz ausziehen. Ein
bisschen. Wie Kuchen? Komm, jetzt Kuchen? Ich habe die Reihenfolge ganz durcheinander.
Es kommt doch gar nichts mehr. Die Hausaufgabe kommt jetzt.
Wir hatten noch was Schönes geguckt.
Um Gottes Willen. Ich habe vollkommen vergessen, dass wir das haben. Du hast vollkommen recht. Entschuldigung.
Wollen wir erst über das Schöne reden?
Richtig komisch. Ich zieh mal kurz die Jacke aus, weil mir ein bisschen warm ist. Ich habe ganz vergessen, dass wir über das richtig Schöne reden. Oh, mach du kurz, weil dann werde ich glücklich davon. Oh Gott, The Comeback, ich liebe es.
Wir wollen für The Comeback schwärmen.
Ja.
The Comeback ist mit Lisa Kudrow.
Und
ist schon ein bisschen älter. Die erste Staffel war 2005, dann gab es überraschenderweise 2014 ein Comeback. Und es ist die Geschichte von einer Schauspielerin, die Valerie Cherish, die früher mal ein Star in irgendeiner Sitcom war und jetzt ihr Comeback versucht. Und zwar doppelt. Zum einen, weil sie wieder gecastet wird für so eine neue Sitcom. Mhm. Und weil das, also 2005 natürlich der heiße Scheiß war, lässt sie sich gleichzeitig filmen von so einer Kameracrew für eine Reality-Serie, die sie bei ihrem Comeback begleitet. Und die ganze Art, wie das erzählst, und das ist mit einer Sekunde? Was?
Nee, ich wollte nur sagen, das ist das, was der Zuschauer...
Das wollte ich jetzt sagen. Die, mit einer beeindruckenden Konsequenz durchgehalten ist das, was wir sehen, ist das Rohmaterial aus dieser Reality-Film. Alles Kameras, die sie die ganze Zeit begleiten, mit denen, in die sie auch spricht. Und es ist konsequent nur so erzählt, bis auf die allerletzte Szene der allerletzten Folge der zweiten Staffel, da müssen wir jetzt aber nicht drüber reden. Aber es wird nur aus dieser Perspektive erzählt, dieses ganze Rohmaterial, wo man sieht, die sie da begleiten.
Die ist auch, das ist wahnsinnig wichtig, das dazu zu sagen, weil das ist im Grunde der Hauptkniff von dem ganzen Ding, dass es eben nicht die geschnittene Doku über Valerie Cherish ist, sondern das Rohmaterial, sodass du natürlich auch dauernd siehst, wenn sie nochmal sich nachschminken will, sich nicht schön findet, mit Kameramännern redet, man sieht auch die Producer, man sieht im Grunde eine leichte Persiflage, aber nur leicht darüber, wie Fernsehen gemacht wird. Denn als jemand, der selber Fernsehen gemacht hat, kann ich sagen, viel davon stimmt. Das Ganze nochmal mit mehr Emotionen nachmachen, und so weiter und so fort.
Und die Erzählweise ist wirklich auch das Thema. Also es gibt natürlich viele so Mockumentaries, die damit arbeiten, dass sie so spielen, dass sie so tun, als würden sie eine Dokumentation zeigen oder was. In diesem Fall ist es aber der Schlüssel zu allem, weil das Thema der ganzen Serie ist eine Frau, die sich und der Welt was vormacht und die ganze Zeit versucht, die Fassade zu wahren und sich zu und mit Gewalt daran zu glauben, das ist jetzt ihr Comeback und sie wird super und das den Leuten vorzumachen oder das wenigstens der Kamera vorzumachen. Und wenn sie es nicht im ersten Anlauf schafft, dann vielleicht im dritten, vielleicht ist es dann aber auch viel schlimmer. Und ich finde, es, bevor ich dich gleich zu Wort kommen lasse.
Nee, alles lasse. Gut, ich habe es
viele Male jetzt schon geguckt. Lisa Kudrow ist fantastisch, weil es eine Figur ist, die man einerseits so aus vollem Herzen hassen kann. Die ist so unerträglich in ihrem Bedürfnis, geliebt zu werden, diese Fassaden aufrechtzuerhalten. Und andererseits sieht man immer wieder, dieser Hass ist auf sie ist glaube ich, wirklich echt. Man versteht auch, warum so viele andere Leute sie hassen.
Ja.
Und gleichzeitig erkennt man aber in diesen Fassaden, in den Rissen dieser Fassade auch immer, dass da ein verletzlicher Mensch ist, dass sie es oft auch gut meint,
ja.
Dass die Menschen, deren Hass man nachvollziehen kann, dass die trotzdem Unrecht haben, dass ihr Unrecht getan wird. Und dieses und gleichzeitig ist es auch unglaublich lustig.
Ja.
Und diese Mischung, ich finde es eine der besten Serien überhaupt.
Ja. Ich kannte das ja gar nicht. Ich hatte übrigens auch nicht auf dem Schirm, dass das von 2005 war. Und dann hast du mir das empfohlen. Und ich bin ja eh großer Lisa Kudrow-Fan. Die hat ja auch Web-Therapy gemacht. Übrigens, die gleichen Leute, die Web-Therapy gemacht haben, arbeiteten, glaube ich, daran.
Michael Patrick King, der auch Sex in the City gemacht hat.
Ah, okay. Und die spielen auch jeweils damit, irgendwelche Jungs mit Brille, ja, Agent, oder jetzt schon wieder vergessen, wer das ist. Und hab's dann auch gesehen und unfassbar geliebt. Ich kannte natürlich Lisa Kudrow, wie du erst danach. Das war auch lustig, wie du verwirrt warst. Man kennt die natürlich vor allem aus Friends. Da ist sie naiv und ein richtig guter Mensch, ja. Du kennst sie nur als richtig fiese Möb, weil auch bei Web-Therapy ist die im Grunde das Gleiche. Ein sehr unsicherer, bitter, böser Mensch. Und ich hab's geliebt aus genau den Gründen, dass die eigentlich die ganze Zeit hassenswert ist und immer in dem Moment, in dem man denkt, vielleicht kann ich die wirklich nicht leiden, brechen die das aber kurz auf und man sieht, dass sie eigentlich nur super ängstlich ist. Die ist unsicher wie Sau, die hat Angst um ihre Zukunft, die hat Angst, dass sie keiner mehr liebt. In dieser neuen Sitcom, die sie hat, ist halt der Head-Autor tatsächlich jemand, der sie hasst, weshalb sie da keine besonders guten Dialoge bekommt, keine guten Rollen. Sie spielt eine super uncoole, in der Sitcom, die sie spielen soll, eine ältere Dame, die Tante von den Hauptfiguren, die dann auch noch zu allem Überfluss kurz vor Start der Serie so einen dauerhaft immer den gleichen hässlichen 90er-Jahre-Jogginganzug als Klamotte bekommt. Und immer aber, wenn man denkt, selber schuld, Valerie, du bist eben doch eine alte Bitch, kommt so ein Moment, wo man denkt, ach du arme Frau. Und sie möchte genau, im Grunde will sie lieb gehabt werden, aber die spielt das auch mit einer Überzeugung, dass ich glaube, das weiß natürlich niemand, ich glaube, dass man auch ein ganz bisschen Lisa Kudrow sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie aus sich selber ein winziges bisschen schöpft.
Sie sagt nein. Sie sagt, ja,
das würde ich an ihrer Stelle aber auch machen.
Naja, aber sie, ich weiß natürlich auch nicht, wie es wirklich ist, aber sie sagt, die sei ihr schon sehr fern. Das sei sehr weit entfernt von Lisa Kudrow.
Ich hoffe auch, aber ich glaube, ein Ticken wird schon drin sein.
Aber ich finde auch diese Mischung, also eine ganz tolle Szene finde ich, sie macht halt diesen Reality-Quatsch, obwohl das immer furchtbar ist, auch die totale Belastung in ihrem Leben ist, aber weil sie halt glaubt, das braucht sie auch, weil das macht man jetzt. Und dann geht sie irgendwann, während die da so filmen, geht sie an so einem Zeitschriftenstand vorbei und dann steht da Entertainment Weekly oder was? Nee, Hollywood Reporter, ich weiß es nicht mehr. Eine Zeitschrift jedenfalls mit der Covergeschichte ist dieser Reality-Hype jetzt schon vorbei.
Ja.
Und sie ist dann so ganz besorgt, versucht es auch unauffällig, so dieses Heft mitgehen zu lassen und dann sehen wir sie, wie sie da drin blättert und so denkt so, ach scheiße, das ist alles schon durch. Ich habe mir das aufschwatzen lassen und wirklich so verzweifelt ist, weil alles nur noch funktioniert, wenn es mit Sex oder irgendwie und das will sie nicht. Sie will, dass es anständig ist. Und das ist so toll. Und dann sitzt sie mit Mickey da. Das ist ihr Hairstylist oder wie man das nennt.
Oh, der tolle Mickey, so ein ganz schon auch komplett runtergerockter alter Schwuler mit Make-up in der Hand.
Der eigentlich in jeder Szene ist auch seine Hand im Bild, weil er nochmal eine Locke von ihrem unglaublichen Haar auch so zurechtdrückt. So und Mickey sagt ihr dann, aber was all diese anderen Reality-Geschichten nicht haben, ist Valerie Cherish. Du bist doch, das reicht doch, dass das ist. Und dann geht das durch so mehrere Emotionen. Erstmal denkt man, ja, das ist aber auch schön, man fühlt so mit ihr mit. Dann sieht man, wie das bei ihr durchsickert und sie sagt, stimmt, ich bin die Einzige, meine Reality-Show ist die Einzige mit Valerie Cherish. Und wie sofort diese Fassade wieder da ist, dieser Glaube an sich, ich bin ja die Tolle, siehst du, wie sie so ganz hart ist. Und sofort irgendwie, oh, du blöde Kuh, so war das jetzt aber doch nicht gemeint. Und dann bricht aber auch das wieder und man geht wirklich durch so viele Emotionen.
Dieser Mickey, der ist auch, es fällt mir jetzt erst auf, während wir drüber reden, ganz wichtig, dass der da ist, weil der durchgehend der einzige Mensch ist, selbst ihr Ehemann, der regelmäßig gezeigt wird, hasst die, glaube ich, auch zur Hälfte und lieb, vergöttert liebt sie auch sehr, aber der leidet auf jeden Fall unter ihr. Und Mickey ist der Einzige, der bis zum Schluss Fan ist, auf so eine ganz alte, wir haben noch damals, weil das ist ihr alter Make-up-Artist von der, als sie noch erfolgreich war, so ein komisches Joan Rivers oder alte Hollywood-Diva, wir waren damals ganz groß, wir werden auch jetzt zusammenhalten, der vergöttert die einfach. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Ja. Und das ist auch wichtig, damit man irgendjemanden sieht, der die lieb hat und vergöttert. Ja, es ist wahnsinnig. Es macht einen selber beim Gucken, es macht ganz viel mit einem, so eine Mischung aus Hass und Ekel und Liebe und Mitleid. Man wird so richtig krass mitgenommen.
Es ist auch aus so diesem ganzen Genre, der so Cringe-Comedy, wo der Witz, also so Stromberg ist so das klassische Beispiel in Deutschland, wo der Witz eigentlich eher darin besteht, dass man es nicht wirklich angucken kann, weil die Situation so schwer erträglich ist. Ich finde, also das hat das alles, wer das nicht mag, wird Comeback auch nicht mögen, aber ich finde, es hat gleichzeitig eine ganz erstaunliche Wahrhaftigkeit und Tiefe dafür, dass das auch so grob und grob erzählt wird. Es hat dann noch so schöne kleine Insider-Sachen. Der Regisseur der Sitcom, der also dort den Regisseur der Sitcom spielt, ist James Burrows. Das ist der Regisseur von, ich glaube, fast allen Friends-Folgen, der hat Cheers erfunden, der ist wirklich der große Sitcom-Regisseur, der da sich selber spielt. Also insofern, das hat wirklich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, hat auch so Parodie oder Blick hinter die Kulissen.
Und auch so Referenzen, weil unterm Strich spielt Lisa Kudrow natürlich nicht Lisa Kudrow, aber sie spielt eine ältere Schauspielerin, die wiederum mit der Geschichte zumindest, mit der Karriere von Lisa Kudrow Ähnlichkeiten hatten, nämlich damals riesen Soap und jetzt nicht mehr. Und es ist irre gespielt. Das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer, weil es eben die ganze Zeit unglaublich improvisiert wirkt, was es, glaube ich, gar nicht ist. Und allein die Blicke, wenn du eben in die Kamera gucken darfst, was man bei sowas ja gucken darf, macht das so viel aus. So, wenn sie, alles, was aus ihrem Mund kommt, wird manchmal durch ihre Blicke in die Kamera komplett zerkloppt oder das Gegenteil bewiesen. Die ganze Unsicherheit, irgendwann später muss sie mal singen, was sie nicht gut kann, dann soll sie es ein bisschen mehr machen, dann macht sie es viel zu sehr, finde. Also, ich habe
die Szene ist, die haben wir ein bisschen anders gesehen. Ne? Das ist dieses, wo sie I Will Survive singt. Und erst singt die das so ganz zögernd und auch, weil sie es auch nicht kann und sich nicht traut.
Ja.
Und dann sagt der Musik, wie heißt der, auf Musikaufnehmer, wie heißt der Mensch,
Aufnahmeleiter.
Der sagt dann, sie müsste da schon mit mehr Wut rein. Und dann lässt sie, und so habe ich das dann gesehen, alle Wut, die tatsächlich in ihr drin ist, die sie ja sonst nie zeigt, weil sie das alles runterschluckt oder irgendwie die Fassade. Und dann legt sie das alles rein, ihren ganzen Hass. Ja. Und es ist, so habe ich das verstanden, plötzlich so echt, so mitreißend und so furchteinflößend. Und irgendwann merkt sie das dann auch selber und schnappt dann wieder so zurück in ihre Figur.
Ach
so,
da werden wir mal gucken, ob die Leute das gucken und an dieser Stelle, weil ich hatte das Gefühl, es war eine Mischung. Es kommt ihr Wut raus, aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, sie spielt jetzt eine richtig krasse, powervolle Frau und singt so, wie sie glaubt, dass Bonnie Tyler das Ding wegkloppen
würde. Gesehen. Aber auch, weil du das vorhin gesagt hast, ich weiß das auch nicht, ob das, wie viel davon improvisiert ist. Es wirkt, ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass viel davon gut improvisiert ist. Es ist aber auch möglich, dass die das 100 Mal gedreht haben, bis es so auf den Punkt war. Das ist auch dann in dieser...
Es lebt viel von Timing, weil viel lange und wenig Schnitte und du musst im Grunde filmen, wie jemand anders jemanden filmt.
Und dann hast du oft das, was dir so was das konterkariert, was erzählt wird oder so, passiert dann ganz klein im Hintergrund. Hast dann gerade noch den Blick von irgendwelchen Leuten, die Augen rollen über das, was sie vorne sagt.
Was aber gerade rausschwenkt und so, stimmt schon. Das Timing muss da, oder die sind einfach total super. Lass uns in unserem Kopf so einfach so tun, als wäre das alles nicht 100 Mal geübt, sondern die sind einfach alle perfekt.
Ist mir egal, weil das Ergebnis ist ja perfekt.
Also ich bin traurig, dass es waren nur 2 Staffeln, ne?
Sie überlegen, sie würden gerne eine dritte machen.
Lass uns das crowdfunden.
Es gab letztes Jahr so Meldungen, dass also sie, der Michael Patrick King, ist das so? Ich hoffe, ich habe mir das richtig aufgeschrieben. Und HBO seien prinzipiell dafür. Es gibt jetzt noch keinen konkreten Termin, aber eigentlich hat sie Lust.
Ich würde ungelogen ein Gehalt von dem, was wir hier verdienen, also in meinem Fall sind das 5 Feuerzeuge pro Sendung, würde ich Crowdfunding-mäßig spenden dafür, dass die noch eine Staffel machen.
Wie viele Feuerzeuge bräuchte die denn?
Ich weiß nicht, ich habe 5 nur. Aber wir können ja dieser fragen, ob die selber auch nochmal 5 rauflegen und dann wären es schon mal 10 Feuerzeuge. Ich glaube, dass so eine Folge, da brauchst du schon 50, 60 Feuerzeuge, aber es können ja andere Leute auch noch Feuerzeuge. Promi backen. Jetzt bin ich, Mist, jetzt bin ich komplett wieder drin bei The Comeback und jetzt will ich, vielleicht gucke ich es einfach nochmal. Jetzt will ich ganz dringend noch eine Staffel.
Kann man, glaube ich, übrigens legal nur so auf DVD und iTunes und sowas, aber wir können das trotzdem sehr, sehr empfehlen.
Ja, auf allen legalen Wegen, die euch so einfallen und die wir auch benutzt haben.
Das sind doch alles, wenn Leute das legal kaufen, kriegt sie doch auch da Feuerzeuge.
Ja, kauft das, gebt alle eure Feuerzeuge für Valerie Cherish aus. So, Promi-Backen. Das war ein Drama letzte Woche. Wir geben uns ja immer eine Hausaufgabe auf und dann haben wir uns ungelogen, unabgesprochen, aus Versehen exakt die gleiche Hausaufgabe gegeben.
Das große Promi-Backen.
Ja, und dann haben wir auch noch Dirk von Lotso, der bei uns zu Gast war, aus Versehen. Wir wollten das nicht.
Der hat gesagt, er will das dann auch gucken.
Dann haben wir
aus Solidarität oder so.
Und weil er, glaube ich, auch Kuchen mag. Und auf einmal mussten wir alle drei die Hausaufgabe gucken, sollte man meinen.
Ich hab zwei Fragen an der Stelle. Erstens Kuchen. Wenn man Leute das nachhören wollen, du hattest so Sachen gesagt, wie du machst dann deine tollen
Kaffee. Ja, wir hatten ja beschlossen, dass wir das alle zu dritt gucken und dann würde ich backen. Und dann konnte der Dirk auf einmal nicht mehr. Darüber reden wir gleich nochmal kurz. Dann hast du das auch nicht geguckt, sondern hast du, glaube ich, irgendwo eine Spaziergang gemacht und dann saß ich alleine mit meinen Cupcakes zu Hause. Und ich hatte eine gute Zeit, das sage ich dir aber. So.
Ich glaube gar nicht, dass das stimmt.
Ich möchte nicht darüber reden. Viel dramatischer ist, dass der Dirk das nicht gucken konnte. Du weißt davon noch gar nichts. Aber er hat, wie es bei uns in unserer Sendung hier so üblich ist, hat er einen Attest. Denn ohne Attest wäre sonst Haftstrafe.
Und hast du es ausgedruckt? Oder?
Ich habe, weil der Dirk Musiker ist, hat er das natürlich von der Stimme her aufgenommen. Ich spiele es ihm mal vor. Hier ist das Attest von Dirk von Lotso.
Liebe Sarah, das ist mein Attest. Ich konnte leider nicht das große Promi-Backen anschauen, obwohl ich es so gerne getan hätte. Ich musste leider überraschend aufs Land zur Verwandtschaft, ein Notfall. Jetzt sind die aber Mitglied einer diffus-anthroposophischen Waldorf-schulesken Sekte. Das heißt, die lehnen Fernsehen grundsätzlich ab, mir völlig unverständlich, aber es ist nun mal so und so gern ich gewollt hätte, ich konnte es einfach nicht sehen in der Mangelung eines Fernsehapparates. Auch Computer waren nicht zugegen, kein Netz weit und breit. Also ich hoffe, ich bin entschuldigt. Danke.
Och Mann, der Arme. Scheiße.
Ja, ich finde schon nachvollziehbar, das kann gut rein. Es gibt ja viele Leute, die den Fernseher ablehnen, gerade auf dem Land.
Ach, das ist ja echt ärgerlich für ihn.
Ja, und man merkt doch an seiner Stimme, dass ihm das richtig nahe ging. Er hatte eine andere Version geschickt, in der er geweint hatte. Und dann meinte ich, weiß nicht, Dirk, willst du, dass die Leute das? Und dann hat das nochmal gemacht, ein bisschen gefasster. Also ich weiß, dass er es gucken wollte. Und ich finde es auch, was sollte daran jetzt nicht stimmen? Weißt du, was ich meine? Hm. Insofern müssen wir darüber reden. Du bist sehr bedrückt, ne? Aber kein Wunder, dass aus solchen Leuten dann diese Art von Musikern werden, dass die sich in ihrer Kindheit so gelitten haben unter mangelnden Fernsehern und Computern, dass sie sich im Erwachsenenleben so freistrampeln und dann erst recht was mit elektrischen Geräten machen. Im Grunde haben wir der Mutter von Dirk von Lotso so viel zu verdanken durch diese strenge, fernsehlose Erziehung. Promi-Backen.
Ich fange mal mit was Positivem an.
Ja.
Am Promi-Backen. Manon Strache.
Ja, wir zwei sollten wirklich, also du und ich, einen Podcast haben.
Ist die toll.
Ja, die ist toll. Die ist,
wenn es mehr, also vielleicht muss man mal kurz erklären, das ist die war glaube ich bei Girlfriends, war die nicht auch in der Lindenstraße?
Ich kannte die null, ich bin nur Fan von der durchs Backen
jetzt. Und spielt jetzt so Boulevardtheater oder sowas. Und ist von der ersten Sekunde an, sie hat auch schon die Haare so und das Gesicht, die ersten Sekunde hysterisch. Also, oh Gott, ich mache das alles falsch, ich werde mich total blamieren. Und ist eigentlich unerträglich, ist aber genauso, wie man sein muss, damit es einen Grund gäbe, theoretisch so eine Sendung zu gucken, weil es natürlich Spaß macht, zu sehen, wie sich da reinsteigert, wie das alles schief geht, wie sie dann versehentlich zu viel grüne Lebensmittelfarbe in den Teig macht und aber ausrastet, als ob sie jetzt versehentlich ihren Hund vergiftet hätte.
Und wie sich so vollsaut. Hast du gesehen, dass sie sich immer die mehligen Hände am Po abgewischt hat und deswegen die ganze Zeit so einen puffigen, weißen Kokain-Po hat, was ganz
Tolles. Es macht, um einmal jetzt kurz so positiv anzufangen, es macht wahnsinnig viel Spaß, ihr zuzugucken, wie sie in dieser Küche bei diesem Backen da scheitert und manchmal auch nicht scheitert. Ist aber auch egal, weil da ist sie so überrascht, dass sie nicht gescheitert ist, dass es auch wieder hysterisch ist. Also ja,
die ist toll.
Das ist das eine Gute.
Ja, lass uns direkt mit dem beschissensten ersten Satz, den diese Sendung hätte haben können, anfangen. Kurze Erklärung, riesengroßer Raum, 6 oder 8, ich weiß gar nicht, wie viele Promis da sind. Jeder hat seinen eigenen Backplatz. Das ist das.
Und die backen irgendwie um die Wette 4 Wochen lang.
Thematisch um die Wette. Und der allererste Satz in dieser Sendung ist komplett ironiefrei, fürchte ich. Endlich ist es soweit. Der größte Promi-Back-Wettbewerb aller Zeiten. Und da denkt man schon, seriously, endlich? Im Sinne von, seit Jahren sitzen wir hier alle rum und denken, wann passiert das endlich? Und Sat.1 so, jetzt. Endlich ist es soweit. Und als wenn das nicht genug wäre, gibt es danach noch einen Countdown. Die machen einen Countdown, als wäre das eine Präsidentschaftswahl oder irgendwas. Na,
und, oder als wäre es eine Live-Sendung. Bei so einer Live-Sendung, wo das Publikum im Studio sitzt und auch schon so sich warm klatscht oder sowas da. Countdowns sind fast immer albern. Aber sie haben manchmal so eine Funktion bei so einer Live-Sendung. Ja. Bei so einem aufgezeichneten ohne Publikum ist das Sinnloseste der Welt, außer dass man da sitzt und Menschen, gestörte Menschen wie ich, sich fragen, warum haben die diese peinlichen 3D-Buchstaben in Gold mit so einem Lensflare-Effekt? Die nutzt man seit 30 Jahren nicht mehr, außer für peinliche Familienvideos. Die Zeit hat man, während man sich das dann anguckt.
Ja, aber die bauen die ganze Zeit, ich hoffe, ganz tief drin hoffe ich, dass die es ironisch meinen. Ich fürchte aber nicht. Bauen die, arbeiten die mit Spannung. Die erste große aufregende Sache, die dann passiert, ist tatsächlich mit dramatischer Streichermusik alles unterlegt. Warte, sagt Eni mit einem Ernst, der unglaublich ist. Und damit ihr professionell arbeiten könnt, bekommt ihr jetzt Backschürzen. Und die dürft ihr jetzt zum allerersten Mal anlegen. Wo man so denkt, was? Ja. Mir fällt gar nichts ein, was die Dramatik, keine Ahnung, es gibt doch diese Sendung, wo Leuten immer Fett abgesaugt wird und dann kriegen die neue Beine und Zähne und so. Genau. Und dann stehen die vor dem Spiegel. Ja. Und das ist so ein Moment, wo man sagen könnte, und jetzt dürft ihr zum allerersten Mal, aber doch nicht, wenn die ihre scheiß Backschürze anziehen.
Aber das ist das Tolle, Faszinierende an diesen 2 Stunden. Die haben halt, diese Produktionsfirma hat exakt nur das Besteck. Die haben das Werkzeug dafür, so einen Wettbewerb zu machen, als ginge es um alles oder nichts. Ja. Und da gibt es diese ganzen Werkzeuge, Zutaten, Mittel, mit denen man diese riesige Spannung erzeugt. Und die merken nicht, dass es dem Zuschauer völlig egal ist, weil da sind irgendwelche Prominenten, die offenbar auch nicht besonders backen können. Die hatten halt gerade Zeit oder brauchten das Geld. Ja. Und es wird aber, man hätte das, glaube ich, es hätte ein bisschen geholfen, wenn man es kleiner erzählt hätte. Vielleicht ein bisschen charmanter. Ironisch, charmant, vielleicht sogar ironisch, aber charmant auf jeden Fall.
Denn es hat das Zeug zu etwas Charmanten. Das war nämlich mein positives Endergebnis, war so ein bisschen, wobei ich sag's vielleicht nachher. Aber unterm Strich haben die einfach nur einen großen Raum, 8 Backtische, die haben noch nicht mal groß Wahl mit Bildern. Deswegen machen die alles über Musik, über Streicher, über Dramatik und leben auch von den Prominenten. Diese eine GZS.
Ja, das ist ja.
Nee, ich meine, auch die bringen Spannung an Stellen, wo es überhaupt keinen Sinn macht. Dieses niedliche Prominentenmädchen, was am GZSZ-Mädchen, was am Anfang.
Diese Influencerin, oder?
Ja, nein. Ich weiß, Sila, irgendwas, ja, genau. Die den türkischen Kuchen gebacken hat, sagt ganz am Anfang, die werden quasi wie beim Dschungel gefragt, und warum machst du hier mit? Und dann erzählt die allen Ernstes von so einem alten Backtrauma. Die hat ein Backtrauma, die sagt wortwörtlich, ich habe nur als Kind einmal gebacken und da hat der Backofen gebrannt. Achtung dann, diese Sendung ist für mich so, ich traue mich nochmal ran. Wo man auch so denkt, das ist doch gar nicht schlimm. Ein totes Haustier wäre schlimmer. Und dann versuchen die wirklich so zu tun, als wenn es darum ging, über seine Grenzen zu gehen, die alte Dschungelfloskelei, an die Grenzen zu stoßen, sich mal von einer ganz anderen Seite. Kinder, ihr backt nur. Und zwar übrigens alle 50 Shades of Käsekuchen. Die erste Aufgabe ist ja, was war das Lieblingskuchen, was man am besten kann? Und es macht einfach original fast jeder einen Käsekuchen, außer die zauberhafte, die zauberhafte Melanie Müller. Mein Herz schlägt nach dem Dschungel schon wieder für die. Tatsächlich, weil die Süßes nicht mag, backt die einfach einen Hackkuchen.
Und das muss super lecker gerochen haben. Das wirkte ganz überzeugend.
Und das hat auch Crunch.
Das hatte Crunch.
Crunch war wichtig.
Man muss einmal jetzt kurz noch erklären. Das ist das Format ist The Great British Bake Off. Das ist in Großbritannien wahnsinnig erfolgreich. Nicht mit Promis, also in Deutschland gibt es es auch ohne Promis. Aber die ganze Nation sitzt davor und fiebert mit und macht so diese Heldenreise. Ist ja so der Fachausdruck in dieser Fernsehbranche dafür, dass man guckt, wie die Leute dann über sich hinauswachsen. Das sind die Mary Berry ist so die ich glaube 80-jährige Jurorin. Das ist wirklich, die ganze Nation fiebert da mit, wie Amateure da alles geben, um da tolle Plätzchen, Kuchen
oder irgendwas hinzukriegen. Zu Recht, im Sinne von, ist deren Sendung so, dass man fiebern möchte?
Ja.
Okay.
Also es hat, glaube ich, beides. Es hat einmal, dass das die Briten das wirklich häufiger haben, dass man auch so das Gefühl hat, es wird einfach dadurch auch wichtig, dass es alle gucken. Dadurch kriegt das so eine Fallhöhe, die da nicht mehr behauptet ist, weil alte, die Zuschauer bringen die auch mit, diese Fallhöhe.
So Tatortmäßig.
Und
egal, ich wollte jetzt nicht, egal.
Und es ist einfach auch besser erzählt. Und das Lustige ist, das ist die Produktionsfirma in Deutschland, ist eine Tochter der BBC. Die haben auch die Rechte. Der Vorspann ist fast 1:1 der Originalvorspann, außer dass sie diese Küchenmaschine da reingeschnitten haben, weil die gesponsert ist als Product Placement, diese komische Rührmaschine.
Schweineteuer.
die ist da reingeschnitten in den ansonsten original englischen Vorspann nur und hat auch nicht die schöne Originalmusik genommen. Und die können einfach, also es ist jetzt wieder so blöd, das zu sagen, aber die können diese Geschichten nicht erzählen. Nee. Es gibt dann eine Aufgabe, wo die alle ihren so ein Signature
Oh Gott, der so, hat mich wahnsinnig gemacht.
Und es wird aber 8-mal original gleich erzählt, wie jeder von diesen Prominenten in die Kamera erzählt, warum das jetzt die Torte ist, die für ihr Leben steht. Also Janine Kunze, weil sie Köln mag und dann macht sie was mit dem Kölner Dom. Und
ja, also losgelöst von der fehlenden Geschichte hat allein das Plakative nervt wie Sau. Der Diskuswerfer backt einen Diskus, die Kölnerin backt einen Köln. Der Fußballer David Odonkor backt einen Vereinskuchen. Ralf Morgenstern backt Sissy, wo man so denkt, gähn. Da ist eben keine Geschichte. In einem Wort ist die...
Aber als Fernsehen kannst du hast ja noch die zwei Ebenen.
Du bestehst doch mehr aus mehr als dem ganz Offensichtlichen. Wenn ich ein Signature-Cake backen würde, würde ich doch nicht automatisch das Viva-Logo backen oder einen Hund. Da kann man sich doch ein bisschen was überlegen. Nee.
Und was mich genervt hat,
lass uns mal bei der Sendung bleiben. Also gar nicht nur bei, oder wenn...
Ein Satz dazu. Das hat ja zwei Ebenen, so Fernsehen. Du hast das einmal, was die Leute machen, aber du hast ja auch, wie du das dann erzählst. Und wenn die Leute schon unoriginell sind mit dem, was sie sich aussuchen, könntest du ja dir Mühe geben, wie du es dann, dass du es nicht 8-mal in genau der gleichen Weise erzählst. Aber die haben so ein Steckkasten, da liegen irgendwie 3 Messer, Gabel, Löffel und dann nehmen wir
aber jetzt. Sie erzählen auch nicht selber, sondern sie lassen erzählen. Sie werden ja von der Jury immer gefragt, und warum hast du das gebacken? Und da kann Janine Kunze natürlich nur sagen, ich liebe Köln, deswegen habe ich Köln gebacken. Und der Fußballer kann nur sagen, ich liebe Fußball, deswegen habe ich Fußball gebacken. Und Manon, oh Manon, da platzte mein Herz kurz vor Liebe wegen einer Sache, die übrigens keiner kommentiert hat. Die Manon liebt ja Hunde. Und Manon hat im Grunde in dieser Sendung für uns beide, für dich und mich, Stefan, alles zusammengeführt, was zusammengehört.
Kuchen?
Sie hat einen Kuchen gebacken in Form eines Hundes und in dem Kuchen war Baileys Creme.
Ja.
Die Manon hat unsere gesamte Freundschaft in einem Kuchen gepackt. Und
im Fernsehen hat sie das gemacht.
Im Fernsehen. Und niemand hat es gesehen oder kommentiert, der Hund lag in einer Lache Schokodurchfall.
Ja. Doch, die Juroren haben das so ein bisschen angedeutet.
Genau, die haben nichts gesagt. Doch, ich glaube, weil denen das zu eklig war.
Nein, der Name der Torte war, ich habe nichts gemacht.
Ja, aber das ist ja sehr subtil. Das konnten die nicht gewollt haben. So sind die Deutschen nicht. Ich wette, irgendjemand hat gesagt, ist das Durchfall? Und dann wurde das rausgeschnitten, weil Durchfall in der Backsendung nichts zu tun hat. Ist ja keine Kacksendung. Entschuldigung. Das habe ich geliebt. Aber ansonsten fragte ich mich auch, am Anfang machen die 5 verschiedene Varianten von Käsekuchen, die alle so semi-gelungen sind. Und am Ende kommen die mit dem ganzen schlimmen Amerika-Kram. Dann gibt's kiloweise Fondant, Sprühfarbe, Explosionen, so richtig schlimme Ami-Kuchen, 10-stöckig mit Puppen drin.
Soll ich dir mal meinen Verdacht sagen?
Woher können die das auf
einmal? Der Anwalt von dieser kann sich jetzt dann gleich schon mal rechnen. Das haben die nicht gebacken. Ich glaube keine Sekunde, dass die diese Torten am Ende so gemacht haben, wie die waren, weil das war ja mit diesen, ich weiß nicht, wie man mit ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Aber an keiner Stelle hat man gesehen, wo der Weg war von, wie du sagst am Anfang, Käsekuchen, es ist mir so halb misslungen. Janine Kunze sagt auch, sie würde so gerne gewinnen, weil keiner ihrer Freunde glaubt, dass sie überhaupt backen kann, weil sie kann nicht backen. Und dann stehen da aber diese Kunstwerke, wie ich aber nicht gesehen habe. Das ist doch
die Hälfte davon war vorbereitet. Es gab natürlich einen Kölner Dom aus Schokolade, es gab ein gesamtes Köln-Wappen, das holten die alle aus ihrer Zubehörtasche. Ich sehe auch nicht, wie diese Manon, der Hund hatte, wofür sie auch sehr viel Lob bekommen hat. Der Hund hatte tatsächlich einen richtig rührenden, liebevollen, ich bin niedlich Blick. Das musst du erstmal schaffen aus Marzipan.
Alles fake. Ich sag das jetzt mal. Ja. Alles fake.
Das Einzige, was ich angenehm fand, also klar, Manon fand ich angenehm, aber diese Eni, ne? Die ist ja unfassbar harmlos. Die steht immer dazwischen und versucht, die ist weder witzig noch schlagfertig, obwohl sie es versucht und im Notfall, was ich ganz süß fand, immer selber lacht. Wenn sonst keiner lacht, lacht sie selber über ihre eigenen Witze. Aber in Zeiten, in denen man so lernt, Promis und Moderatoren so zu hassen für ihre Unfähigkeit oder für ihre harte Unwitzigkeit oder so, fand ich ganz angenehm, dass die da so ein bisschen durch die Gegend popelt mit zu roten Bäckchen, mit schlechten Witzen und einfach nur so da ist und man immer denkt, ich geh mal kurz ein Stück zur Seite, ich würde gerade den Kuchen sehen. Die hat einem so nicht wehgetan.
Die muss halt in jeder Spielrunde einmal sagen, auf die Plätzchen, fertig, los.
Ja, alter Falter, die Wortspiele.
Aber noch schlimmer, der Aufsprecher.
Ja.
Erstens die Stimme, habe ich auch vergessen zu googeln, wer das ist, weil der auch mit diesem ganzen Drama von, sie hat gerade 3 Körperteile verloren und jetzt steht sie aber schon wieder an der Bushaltestelle. Und erzählt aber in diesem Tonfall dann irgendwie, der Kuchen, jetzt ist der Kuchen. Und er sagt dann, also diese Stimme ist schon so schlimm. Und dann kriegt er aber Sätze geschrieben wie, nur noch mal zur Erinnerung, wir haben es hier mit Hobbybäckern zu tun. Da staunt man dann doch.
Diese Spannungsgeschichte.
Da staunt man dann doch. Da fällt mir, da setze ich mich doch 30 Sekunden hin und sage, komm, ich schreibe dir noch irgendeinen anderen.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, für 5 Euro schreibe ich euch jeden einzelnen Off-Text. Und man soll das nicht übersehen. Aber alles, was ich schreiben würde, wäre witziger als das. Denn das Problem ist, dass sie sich bei der Off-Stimme auch nicht entscheiden können zwischen, machen wir so eine Fußballdramatik, da staunt man dann doch. Oder wollen wir diese Erfindung von die lustige Off-Stimme, ich weiß gar nicht, auf wen die zurückgeht. Ich glaube, das Perfekte Dinner, immer noch hysterisch gut machen. Hm. Shopping Queen macht das auch sehr gut, ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Das wollten die auch, so eine quatschige, witzige Off-Stimme. Aber die können das nicht. Die haben nur eine alberne Stimme, macht halt keinen witzigen Text.
Aber und die dann Stimme liest ist nicht der albern.
Doch, es gibt Momente, da sagt er, ich habe mir extra was aufgeschrieben, sagt er hier, der Lars ist groß. Er hat erhöhten Kalorienbedarf. Man könnte aber auch ganz einfach sagen, er ist ein Schleckermaul. Das macht er mit einer witzigen
das
Stimme.
Das ist lustig gemeint.
Das ist lustig gemeint. Oder albern. Und der macht zwischendurch, das ist eben das Ding, er macht eine Mischung aus, Achtung, es ist super, super spannend, denn der Käsekuchen wird, glaube ich, nicht ganz fest. Und so witzige Off-Kommentare, die eben jeder andere besser kann. Selbst die Dschungelnasen machen das besser. Und da müssen die sich erstens entscheiden, was willst du, Spannung oder witzig?
Einmal sagt der Sprecher, probieren geht über studieren.
Ja, Mann, wer schreibt das denn? Ganz im Ernst, der ist das da, der Typ, der das, weiß ich nicht, der Kameramann hat noch so einen Nebenjob als lass noch einen witzigen Satz machen.
Alles an dieser Sendung ist schrecklich, weil es auch alles, was schrecklich ist, am Fernsehen enthält. Du packst schon zusammen. Ich habe noch ein paar Punkte hier stehen.
Na, ich auch. Ich habe dir jetzt
Einblendung. Die Einblende unten, die Bauchbinden. Das dann unten der Name und dann während die reden und dass ich jetzt da irgendwie das Backpulver reintue, ist die dann unten, zog sich für den Playboy aus. Hat eine 8-jährige Tochter. Mit Fußballprofi Udo Ölmklüben verheiratet. Also reden die irgendwie darüber, dass man Baiser ja, achso, ich glaube, Ralf Morgenstern sagt, dass man Baiser ja im deutschen Fernsehen davon sagt, in Frankreich wäre das ja gleich schon schwierig. Unten eingeblendet, Französisch heißt Baiser-Kuss.
Das fand ich immer interessant. Weil er nicht begründet, warum das so ist und ich nicht drauf gekommen wäre. Und dann dachte ich kurz, Entschuldigung, nur die eine Sache. Ich bin ja auch, ich habe jetzt extra schon die Zettel zugeklappt, ich habe noch lauter Sachen. Alleine, dass David Odonka es nicht auf die Reihe kriegt, nicht einen verfickten Satz zu sagen, ohne irgendeine Fußballmetapher zu machen. Ich würde sagen, das ist ein 2-0-Sieg, obwohl noch 10 Minuten zu spielen sind. Alles, was der sagt, ist sowas. Aber was ich eigentlich, darf ich was Schönes zum Abschluss sagen? Nein, oder bist du noch nicht fertig?
Ich bin noch nicht fertig.
Dann mach schnell, wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Dann dieses ganz schreckliche Genre, was natürlich in all diesen Programmen ist, das ich könnte mir vorstellen, das Statement, bevor die Entscheidung fällt, also bei Bachelor, es ist bei all diesen Sendungen, stehen die halt einzeln mal vor der Kamera und sagen, ich könnte mir vorstellen, dass die Janine heute rausfliegt, weil so 3 Sekunden bevor, jetzt sag endlich, wer gewonnen hat, stehen die dann alle und ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt mit meiner Buttercremetorte vielleicht doch noch nicht so viel rausgerissen habe, weil mein Schweineohr vorhin nicht so gut war. Das ist an sich schon die Pest. An sich ist dieses in die Zukunft schauen schon die Pest. Aber dann bei einer Sendung, wo es allen völlig egal ist, wer jetzt die beste Buttercremetorte gemacht hat, und wessen Schweineohr ein bisschen weniger.
Nein, ich muss dir widersprechen. Das ist tatsächlich mein positiver Punkt an der Sendung.
Nein.
Aus irgendeinem Grund. Sarah. Vielleicht, hör zu, lass es mich doch erklären. Weil wir so versaut sind von beschissenen Arschlöchern. Hör mir doch gut zu. Diese ganzen Arschloch-Prominenten, die immer ihr gesamtes Leben auf diese Reality-Shows projizieren, in denen sie mitmachen, wo in den Dschungel gehen, ein Kampf gegen die eigene Persönlichkeit ist, ein Kampf gegen die Ängste, die man hat. Stehen da 6 oder 8, ich weiß bis jetzt nicht, wie viele Leute das sind, 8 Prominente rum und wissen, dass die jetzt einfach mal ein bisschen backen. Und die sind tatsächlich trotzdem irgendwie angenehm, weil die nachvollziehbar nervös sind. Die stehen die ganze
Prominenten
Zeit.
Sind das am wenigsten schlimm.
Ja, aber auch wie süß ist das denn, dass da jemand vor Kamera sagt, ich weiß nicht, mein Schweineohr war vorhin nicht so gut. Kann sein, dass ich das jetzt mit dem, mein Fondant war auch faltig. Für so einen Moment rührt mich das und ich denke so, die Promis sind tatsächlich so ein bisschen nervös, weil die eben auch unter permanenter Dauerbeobachtung und Dauerbeurteilung stehen. Die können sich gar nicht erlauben, coole Ärsche zu sein, weil gleich der strenge Typ kommt und sagt, dein Kuchen hat nicht genug Crunch.
Das ist doch völlig egal.
Mich rührt das. Die sind alle so ein ganz ganz bisschen devot, weil sie denken, hoffentlich wird mein Schweineohr
gut. Dann hätte man es aber anders erzählen müssen. Und übrigens, bei der BBC gibt's das Celebrity-Format, die Celebrity-Variante gibt's nur im Rahmen von Comedy. Also da ist das im Grunde gleich in der Comedy-Abteilung.
Alles daran ist scheiße. Ich mag nur die Promis. Ich mag, wie die Promis mit dem Kuchendruck umgehen. Wir waren uns
vorhin schon mal kurz eilig.
So ein Kuchendruck du kennst dich ja gar nicht aus mit Kuchendruck. Ich als Bäcker, ich weiß, was so ein Kuchendruck ist. Wenn man den ganzen Tag in der Küche steht und rote Lebensmittelfarbe pumpt und einmal eine Angst hast, dass der Red Velvet Cake nicht so gut geworden ist. Das ist ein großer Druck.
Ist er denn
Druck.
Gut geworden?
Naja, ist bis jetzt immer gut geworden. Soll ich den mal wieder backen für uns?
Ich hatte so gehofft, dass du das so überraschend mal mitbringst.
Nein, ich gehe jetzt gleich zu meiner Oma noch Restostern machen. Und die soll mir Kuchen machen.
Das ist jetzt der Grund, weswegen du mir
keine... Heute lasse ich mich bebacken. Ich bebacke dich bald wieder. Stefan, wir sind viel länger, als wir eigentlich dürfen. Kann sein, dass uns jetzt Feuerzeuge abgezogen werden von dieser, hoffentlich nicht. Sehr emotional heute.
Wenn die wissen, dass die für Lisa Kudrow sind, würden die dann...
Ich rede mit denen nochmal, auch über meinen Anwalt.
Ja.
Das war schön. Bis bald.
Tschüss. Tschüss.